HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Eine Kneipe in Berlin-Neukölln. An einem der Tische feiert Ahmed seinen 19. Geburtstag. Landsleute aus dem Irak sind keine dabei. In der Runde sitzen ausschließlich Deutsche. Die Studentinnen und Studenten kennen den jungen Kurden durch seine Facebook-Seite. Eine Frau bestellt eine Runde Wodka für alle, um auf Ahmeds Wohl anzustoßen. Die kleinen, eisgekühlten Gläschen klicken aneinander. Sie prosten ihm zu und wünschen ihm alles Gute für sein neues Lebensjahr. Alle am Tisch bewundern Ahmed dafür, dass er vor 4 Jahren, als er gerade mal 15 war, ganz allein nach Deutschland geflohen ist. Und dass er sich offen als Atheist bekennt. Über Facebook und aus Medienberichten wissen sie zudem, dass er deswegen von einem muslimischen Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe Flensburg mit dem Tod bedroht worden sein soll. Einen Tag nach seinem Geburtstag sitzt Ahmed Cherwan in der Wohnung einer Berliner Freundin und dreht sich eine Zigarette. Später will er wieder mit dem Bus zurück nach Flensburg fahren, wo er als Flüchtling gemeldet ist. Er zeigt auf sein T-Shirt. Darauf hat er den Satz drucken lassen: Thanks Allah, I am an atheist. Danke Allah, dass ich Atheist bin. Auf seiner Facebook-Seite hat er ein Foto von sich in dem T-Shirt gepostet und ist erstaunt über die Reaktionen.
Ganz viele sind sauer geworden, haben mir geschrieben, dass man das nicht machen soll, weil es eine Provokation ist. Ganz viel Deutschen. Nach ein paar Tagen habe ich erstmal mein Facebook deaktiviert. Es war einfach zu viel, nur wegen des Bild.
Im Irak ist Ahmed in einer frommen Familie aufgewachsen.
Ich bin immer mit meinem Vater ins Moschee gegangen, mit meinem Onkel. Früh morgens, spät Nacht, also fast 5-mal am Tag im Moschee gewesen. Also ich war richtig Muslim.
Erzählt der junge Kurde über seine Kindheit. Bis er mit 14 auf Facebook eine islamkritische Seite entdeckt. Das bringt seinen Glauben ins Wanken.
Ich habe in den Page reingegangen und ein bisschen geguckt und alles gelesen. Es waren immer kritische Sachen über viel verschiedene Themen im Islam. Frauenrechte hat mich vor allem beeinflusst. Die Kritik von denen fand ich gut, logisch, was die da erzählen. Das hat meine Meinung viel verändert.
Ahmed offenbart sich seinem Vater. Statt mit Verständnis reagiert der Vater mit Schlägen. Schließlich zeigt er seinen Sohn bei der Polizei an. Der Teenager kommt ins Gefängnis und wird mit Elektroschocks gefoltert. Ein Jahr später gelingt ihm die Flucht nach Deutschland. Von der Folter im irakischen Gefängnis berichtet Ahmed, inzwischen 18 Jahre alt, im März 2017 im Migrantenmagazin Moin Flensburg. Zu der Zeit lebt er bereits seit 3 Jahren in Norddeutschland und engagiert sich bei der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich als Dolmetscher.
Ja, in dem Artikel erzähle ich, dass ich froh bin, in Deutschland zu leben, weil man frei ist hier und Religion ist eine Privatsache.
Atheismus als Fluchtgrund, so betitelt Ahmed seinen Artikel. Als er danach wieder zur Flüchtlingshilfe geht, erlebt er eine böse Überraschung.
Aufgrund diesem Artikel bin ich von der Mitarbeiter von Flüchtlingshilfe Flensburg bedroht worden, hat mir gesagt, dass er meinen Kopf schneiden wird und das mit nach Jemen nehmen, auch wenn es sein letzten Tag wird in Deutschland, das wird er tun.
Die Religionsfreiheit heißt nicht nur, ich bin frei, eine Religion auszuüben, sondern auch, ich habe das Recht, mich von einer Religion zu befreien. Und das ist was viele nicht verstehen.
In einem Café in Hamburg sitzt Nariman, Ende 40, eine Schirmmütze auf dem kurzen Haar. Die gebürtige Algerierin lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Auf YouTube und Facebook nennt sie sich Nariman, die Abtrünnige.
Meine Familie war eigentlich überhaupt nicht religiös. Deswegen hatte ich die Chance, den Koran kritisch zu lesen. Es gibt viele Menschen, die schon in der Familie schon mit der Angst vor diesem Buch, von diesem Koran erzogen wurden, auch wenn sie merkwürdige Passagen drin finden, dann überspringen sie einfach. Es kann doch nicht sein, dass 1,5 Milliarden Menschen im Irrtum sind.
Während ihr eigener Bruder sich radikalisiert, setzt Nariman sich an der Universität für das Recht auf einen Austritt aus der islamischen Glaubensgemeinschaft und für die Gleichstellung der Frauen ein. Islam, Islamismus und politischer Islam, erklärt sie, seien für sie ein und dasselbe.
Woher kommt der radikale Islam? Woher denn? Vom Himmel? Vom Christentum, von Judentum, von Atheismus? Er kommt von Islam, von Koran und von den Texten, was Mohammed gesagt hat.
Wer nicht mehr an Gott glaubt, nachdem er gläubig war, außer wer gezwungen wurde, jedoch im Herzen weitergläubig ist, wer aber seine Brust dem Unglauben öffnet, über den kommt Gottes Zorn und den erwartet harte Strafe.
Heißt es in Sure 16. Und das gilt für Muslime bis heute. Im Iran wartet zurzeit der 21-jährige Sina Dehan auf seine Hinrichtung, weil er sich auf Facebook als Atheist bezeichnete. Nach der islamischen Rechtsauffassung der Scharia verdienen Abtrünnige wie er den Tod. In 12 weiteren islamischen Staaten steht auf Apostasie, das Abfallen vom Glauben, offiziell die Todesstrafe. Dennoch kehren auch in diesen Ländern immer mehr Menschen dem Islam den Rücken.
In den arabischen Ländern, die Menschen verlassen den Islam natürlich heimlich, also sie dürfen das nicht öffentlich sagen. Aber sie sind sehr aktiv im Internet und man merkt schon, es gibt wirklich eine ganz, ganz große Bewegung gegen den Islam in den islamischen Ländern.
Als ich 2006 den Islam verlassen habe, dachte ich, dass ich der Einzige bin. Mittlerweile haben wir Zehntausende, vielleicht Hunderttausende, die den gleichen Weg gegangen sind und die einfach ihr Leben leben ohne Islam.
Sagt Kefir Mahribi, der ungläubige Marokkaner, wie er sich auf seinem YouTube-Kanal nennt.
Ich bin aufgewachsen in einer konservativen Familie. Alle haben gebetet. Man lernt auch kein kritisches Denken. Es wird nichts hinterfragt. Man hat natürlich auch Zweifel. Aber in der Umgebung, in der fast jeder Muslim aufwächst, ignoriert man das. Bei mir war es so, erst als ich nach Deutschland ging, da haben meine Zweifel angefangen.
Zunächst landet der 19-Jährige in einer Moschee, lebt dort unter Dschihadisten, wird selbst ein überzeugter Islamist. Bevor er aber in den Kampf ziehen kann, muss er die Moschee verlassen. Auf der Suche nach einer billigen Bleibe findet er ein christliches Studentenwohnheim. Um dort wohnen zu können, schreibt er sich zum Theologiestudium ein. Durch die Beschäftigung mit dem Christentum und seiner Geschichte sei er auf inhaltliche Fehler im Koran gestoßen.
Die Zweifel haben dann nicht aufgehört. Das, was dazu geführt hat, dass ich doch dann die Religion verlasse. Das, als ich angefangen habe, alles moralisch zu betrachten, dann habe ich gesehen, dass im Koran es sehr viele Sachen gibt, die einfach barbarisch sind. Die kann man nicht anders auslegen. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der sowas erlaubt.
Im Jahr 2006 wandert Kefir Mahribi nach Kanada aus, wo er anfangs auch noch in die Moschee geht. Ein echtes Schlüsselerlebnis gab es für seine Abkehr vom Glauben nicht.
Ich kann nicht sagen, 2006, um diese Zeit, an dem Tag habe ich dann die Religion verlassen. Das ist ein langwieriger Prozess. Man fängt an, die Religion nicht so ernst zu nehmen, weniger zu beten. Der Tropfen, der das fast zum Überfluss bringt, das war, als ich dann Ramadan nicht gemacht habe, dass ich nicht gefastet habe. Weil das Fasten ist super, super wichtig für die Muslime. Und wenn man Ramadan nicht fastet, das ist schon ein Zeichen, dass man die Religion nicht mehr ernst nimmt, beziehungsweise die Religion spielt keine wichtige Rolle in meinem Leben. So war es das für mich.
The first time when I read in the internet, some people they don't believe they are.
Als ich im Internet zum ersten Mal gelesen habe, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben, konnte ich es nicht fassen.
Like there is people on the earth that don't believe in God. I did not thought that like ever in my mind. So really like.
Es war ein richtiger Schock für mich. Ich hatte also mein ganzes Leben bisher an eine einzige Lüge geglaubt. Das war sehr schmerzhaft. Man vertraut niemandem mehr. Das ist wie ein Verrat, weil sie dir von Kindheit an eine Gehirnwäsche verpassen.
Die 31-jährige Vohout stammt aus einer angesehenen schiitischen Familie in Karbala im Irak. Weil sie dort gegen den Befehl ihres Vaters weiter zur Universität ging, wollte ihr 3 Jahre jüngerer Bruder sie töten. Vohout überlebt den versuchten Ehrenmord, aber das Erlebnis verstärkt ihre Zweifel am Islam, der so etwas zulässt. Warum dürfen Männer über das Leben von Frauen bestimmen, sie misshandeln oder sogar töten?
Ich dachte, vielleicht gibt es Gott überhaupt nicht. Aber dann sagte ich, bitte verzeih mir Gott, ich habe es nicht so gemeint. Denn ich fühlte mich schuldig für das, was ich dachte. Ich fühlte mich auch sehr einsam, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich isoliere und von meiner Familie entfremde. Und das wollte ich nicht. In einer Gruppe zu leben gibt einem Geborgenheit und Sicherheit.
Als ihr Unbehagen übermächtig wird, sucht sie nach Antworten im Internet. Schließlich gesteht sie ihrer Familie, dass sie nicht mehr an Allah glaube.
Das war ein großer Fehler und sehr dumm von mir. Meine 2 Schwestern dachten, ich sei verrückt geworden. Einige Tanten meinten, ich sei von bösen Geistern oder sogar vom Teufel besessen. Und mein Bruder wurde wieder gewalttätig. Das letzte Mal, bevor ich weggerannt bin, hat er versucht, mich zu erwürgen. Ich konnte nicht atmen. Und er sagte andauernd, du hast Schande über uns gebracht. Du musst sterben. Ich bin zu meiner Schwester geflüchtet, habe meine Sachen gepackt und entschieden, dass ich weg muss aus dem Irak.
Die Leute, die so glauben, sie glauben an Islam, das ist eine Identität, nicht Religion für sie. Für mich war das genauso.
Sagt Khulud Bareida. Sie wuchs in Jeddah in Saudi-Arabien auf. Ihre Eltern sind gemäßigte Muslime, die der Mittelschicht angehören und mit ihrer Tochter Urlaub in Italien, Spanien oder der Schweiz machen. Khulud ist 20, als sie mit Freunden eine Party feiert und von den Tugendwächtern der Religionspolizei verhaftet wird. Sie wird zu 4 Jahren und 2000 Hieben verurteilt. Anfangs glaubt sie noch, es sei ihre gerechte Strafe von Allah, weil sie vorher nicht gebetet oder zu Ramadan gefastet hatte. Um eine Haftverkürzung zu erhalten, beschließt sie, den Koran auswendig zu lernen.
Ich kannte nichts über Allah, nur was ich in der Schule studiert. Und meine Schule war eine moderne Schule, kümmerte sich nicht um die Religion. Ich habe den Koran nicht gelesen, aber während ich versuchte, den Koran auswendig zu lernen, ich habe viel entdeckt. Ich habe angefangen, den Islam oder die Religion selber mit anderen Augen zu sehen.
Nach 11 Monaten kann Khulud Bareida den Koran auswendig rezitieren und wird als Braut des Koran vorzeitig entlassen. 5 Jahre nach ihrer Entlassung outet Khulud Bareida sich auf YouTube als Ungläubige. Eine ägyptische Zeitung veröffentlicht ihr Bekenntnis ohne ihr Wissen. Zu der Zeit ist sie gerade in Istanbul. Aus Angst vor einer erneuten Verhaftung bleibt sie in der Türkei. Über Schweden kommt sie nach Deutschland, wo sie 2015 Asyl erhält. Inzwischen ist sie 32, lebt in Berlin und hat ein Buch über ihre Haft geschrieben.
Der Islam widerspricht dem modernen Religionsverständnis, wie es dem deutschen Grundgesetz zugrunde liegt. Danach kann Religion gleich welcher Art keine absolute Geltungsmacht mehr beanspruchen.
Eine Kundgebung des Zentralrats der Ex-Muslime in Deutschland. Die Vorsitzende Mina Ahadi stammt aus dem Iran. Als öffentliches Gesicht der Organisation muss sie ständig um ihr Leben fürchten. Täglich erhält sie Morddrohungen und Hass-E-Mails. Die meisten Ex-Muslime wollen daher anonym bleiben oder äußern sich unter Pseudonym. Vohout, die 2016 über die Türkei und Griechenland nach Deutschland kam, schreibt auf Facebook. Als Atheistin, aber auch als Frau wird sie dafür wüst beschimpft.
Die mich angreifen, sind alle Muslime. Ihre Facebook-Seiten sind voll mit Zitaten aus dem Koran. Auf dieser öffentlich einsehbaren Seite geben sie sich nett und manierlich. Aber in privaten Nachrichten verwenden sie die widerwärtigsten Ausdrücke. Immer schreiben sie, wir werden dich vergewaltigen, bis du schreist.
Narimans Facebook-Seite ist schon seit Monaten gesperrt. Wieder einmal. Und sie sei nicht die Einzige, sagt die gebürtige Algerierin. Der Arm der Islamisten reiche weit, meint sie. Der geballten Macht der Islamisten jeglicher Couleur, denen riesige Geldsummen aus den Golfstaaten den Rücken stärken, setzen Ex-Muslime aus aller Welt im Internet ihre Argumente entgegen.
Allahu Akbar! I kill you, infidels. No, no, I'm just kidding. Hello, people of YouTube. I am the masked Arab. I'm an atheist after having been a devout Muslim for most of my life.
Auf YouTube spricht ein Mann, ganz in Schwarz gekleidet, eine Sturmhaube und eine dicke Brille verdecken Gesicht und Augen. Sein Pseudonym: The Masked Arab, der maskierte Araber. Der gebürtige Iraker lebt inzwischen im Exil. 2017 stellte er auf YouTube eine ganze Serie von Videos ein. Darauf vergleicht er in Arabisch und Englisch die Gräueltaten des Islamischen Staates mit Texten aus dem Koran und den Hadithen.
I left Islam 4 years ago and I still carry the burden that it gives you.
Dass die Menschen nicht sagen, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun. Und viele Menschen schreiben ihm und sagen ihm, danke, dass du mir die Augen aufgemacht hast.
Mit Videos, unzähligen Blogs und einem eigenen Fernsehkanal versuchen Ex-Muslime im Internet Aufklärung zu betreiben und kritische Fragen zum Islam zu stellen, die in ihren Heimatländern öffentlich nicht erlaubt sind.
Homosexuals, Apostates, Atheists, Christians, Jews and so many others that we consider equal in the West.
Die Menschen lesen das und entdecken ihre Religion, sagen ja, alles, was man mir erzählt, dass der Islam der Frau die Rechte gibt, der Islam die Religion des Friedens, der Liebe und der Toleranz ist, das ist nicht wahr.
First time I felt I'm free woman in Germany.
In Deutschland habe ich mich als Frau zum ersten Mal wirklich frei gefühlt. Ich bin sehr dankbar.
Then I just take a fresh breath without this covering my body.
Jedes Mal, wenn ich aufwache und die Tür öffne, dann atme ich tief durch, weil ich meinen Körper nicht mit einem schwarzen Tuch bedecken muss. Ich fühle mich wie neugeboren.
Like I born again.
Kulturell bin ich immer noch muslimisch, verwende immer noch die manche Begriffe, die im Islam gang und gäbe sind. Aber ich bin Atheist und mein Leben hat sich 180 Grad geändert. Das ist eine wunderschöne Sache.
Bei mir war anders, weil ich bin nicht islamisch erzogen. Ich musste nicht unbedingt Ramadan machen, ich habe nie gebetet. Also das musste ich nicht. Den Islam habe ich nie verlassen, weil ich noch nie richtig Muslima war.
Ja, ich bin Ex-Muslime natürlich. Aber ich bin keine Atheistin. Gleichzeitig nach meiner Entscheidung, den Islam zu verlassen, habe ich angefangen, die Wahrheit zu suchen. Durch die anderen Religionen, in denen ich nichts gefunden auch habe, dann habe ich in andere Richtung gesucht. Ich betrachte mich als ein Sufi. Ich bin außerhalb jeglicher Ideologie oder Religion.
واش ما تشوفش تريكي موتو يقتلوا له والدي وخوتو.
I did not know that. I did not know Ramadan is coming. I'm really not in this style anymore.
Wo Ruth, die junge Irakerin aus der schiitischen Hochburg Karbala, merkt es in Deutschland nicht einmal mehr, wenn der islamische Fastenmonat beginnt. Auch für andere Ex-Muslime hat Ramadan seine religiöse Bedeutung verloren. Nach außen aber wollen sie das lieber nicht so offen zeigen.
Da, wo ich arbeite, habe ich natürlich viele Muslime da, die denken, dass ich Muslim bin. Ich sage ihnen nicht, dass ich ein Atheist bin. Ich will gar keinen Ärger. Aber im Ramadan esse ich auch. Und wenn jemand mich fragt, sage ich einfach, dass ich krank bin. Ich kann Ramadan nicht machen.
Hier in Deutschland mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Natürlich esse ich, wie alle hier in Deutschland. Aber wenn ich zum Beispiel im Ramadan mit einem Kaugummi oder was im Mund habe und dann gehe ich also zum Türken zum Beispiel was zu holen, dann werde ich schief angesehen. Natürlich gibt es Ex-Muslime. Es kommt darauf an, wenn ihre Familie weiß, dass sie Ex-Muslime sind, denn die Mutter oder der Vater macht ein Auge zu. Aber wenn sie das nicht wissen, dann habe ich oft gehört, dass die Menschen sogar auch im Toiletten essen oder was trinken.
Wenn es nach Nariman ginge, die niemals gläubig war, sollten alle Muslime ihre Religion aufgeben. Vorut genießt als Atheistin das Gefühl, eine freie Frau zu sein, befreit von Unterdrückung und Zwängen, in der sie als Muslima steckte. Hulut dagegen hat die spirituelle Seite des Glaubens für sich entdeckt. So unterschiedlich ihre Lebenswege und Weltanschauungen sind, in der Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, sind die Antworten eindeutig.
No way. Not in any way. Not in any
Auf keinen Fall. Wenn man den Islam als Religion akzeptiert, die zu Deutschland gehört, würde das bedeuten, dass man Ehrenmorde gutheißt, die Todesstrafe für Apostasie und Kinderehen. All das ist Teil des Islam.
Der Islam ist völlig gegen die Verfassung, ist völlig gegen das Grundgesetz. Wie kann er zu Deutschland gehören? Ex-Muslime natürlich und auch im Ausland. Keiner versteht diese Kanzlerin eigentlich. Sie verstehen nicht, also warum der Islam so gemütlich in Europa sich verbreiten kann. Warum hat sie nicht gesagt, die Muslime gehören zu Deutschland? Ja, okay. Aber nicht der Islam.
Hulut Bareida findet es wichtig zu differenzieren, ob man über den Islam als Kultur oder als Religion spricht. Als Religion sei der Islam Privatsache. Und die Muslime sollten ihren Glauben auch so ausüben, ohne dem mehrheitlich nicht-muslimischen Land, in dem sie leben, Probleme zu bereiten.
Ich wurde gefragt von einem Taxifahrer, es ist Muslime, er hat mich gefragt, was ist meine Meinung, Islam gehört nicht zum Deutschland. Ich habe ihm antwortet, wenn die Muslime Islam sehen als Religion, dann Islam gehört nur dir.
Eine Frau hat mir gesagt, ja, was soll ich, wie soll ich jetzt öffentlich mein Gesicht zeigen und sagen laut, dass ich jetzt Atheist bin, wo die Chefin dieses Landes, das heißt also, sie meinte Angela Merkel, sagt deutlich, dass der Islam zu Deutschland gehört. Diese Frau, sie ist vor dem Islam geflohen. Wenn sie das hört, dann denkt sie sofort, dieses Land wird mich nicht schützen.
Auch Ahmed Sherwan in Flensburg hat vorerst viel Vertrauen in diesen Staat eingebüßt. Er zeigte den jemenitischen Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe, der ihn bedroht hatte, bei der Polizei an. Doch das Überwachungsvideo, auf das er sich berief, hat keinen Ton. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen wieder ein und die Flüchtlingshilfe erteilte Ahmed Hausverbot. Einmal sei er sogar auf der Straße bedroht worden, berichtet er. Zwar hat die Flüchtlingshilfe das Hausverbot wieder aufgehoben, entschuldigt habe sich aber niemand bei ihm. Und der Mann, der ihn angegriffen habe, arbeite weiter dort.
Ich habe ihn in letzter Zeit so zweimal auf der Straße getroffen. Ich gehe immer auf die andere Seite auf der Straße, nicht weil er was tun würde, sondern ich habe einfach Angst vor ihm. Er hat sich vor einem Monat ungefähr zum ersten Mal getroffen haben, nach der langen Zeit. Gott, ich hatte fast einen Panikattack bekommen. Es war so, boah, es wird er da, der mich bedroht hat mal. Ich musste mich irgendwo erstmal hinsetzen und wieder runterkommen.
Null Toleranz gegenüber Fundamentalisten und dem politischen Islam fordern daher die Ex-Muslime. Der Staat müsse auch die Religionsfreiheit derjenigen schützen, die frei von Religion leben wollen.
Wir sind Opfer des Islams. Wir wollen helfen, dass der Islam Europa nicht zerstört. Wir wollen alles tun. Wir sind für Menschenrechte. Wir sind Humanisten. Aber wir werden dargestellt als die Täter und die die eigentlich die Täter sind, werden dargestellt als die Opfer.
I run away from a culture that depends on Sharia law and Islamic law.
Ich bin geflüchtet vor einer Kultur, die auf der Scharia basiert. Ich bin hierher gekommen, um Freiheit zu finden. Aber nun sehe ich Leute, die diese Unterdrücker verteidigen. Wenn sie hier Fuß fassen, wohin kann ich dann noch?
They get control. Where should I run? Where should I go after that? Where?